Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Herzlich willkommen. Sie haben es gerade auch in den Nachrichten gehört, die Lage im Nahen Osten, die spitzt sich derzeit immer weiter zu. Nahezu täglich erreichen uns Nachrichten von weiteren Raketenangriffen, von toten und von Hunger bedrohten Menschen. Aus dieser Gegenwart reisen wir jetzt gleich mit einem Roman zurück nach Tel Aviv ins Jahr 2008, in ein Israel also vor dem 7. Oktober 2023. Auch hier ist Krieg präsent, das Land Israel eine Kraftanstrengung. Dieser Ausdruck von Israel als Kraftanstrengung, der ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Er steht im neuen Roman von Christiane Wirz und die Autorin ist mit diesem Roman »Wie schwer wiegt ein Schatten?« gleich bei mir zu Gast. Sie war stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Staatssekretärin im Bundesjustizministerium. Davor arbeitete Christiane Wirz aber viele Jahre als Journalistin, unter anderem auch für unser Schwesternprogramm für den Deutschlandfunk. Christiane Wirz, jetzt haben Sie sich an ein ganz anderes Sprechen getraut, an das Literarische. Wie schwer wiegt ein Schatten, heißt Ihr erster Roman. Und ich freue mich, dass Sie jetzt damit hier zu Gast sind im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Frau C.
Ihr Roman, Frau Wirz, in dem erzählt eine junge Journalistin, die ist so Mitte 30 und im Frühjahr, Sommer 2008 lebt sie eine Zeit lang in Tel Aviv. Sie arbeitet da fürs Deutsche Radio und ja, mein Eindruck war, was so ein bisschen als aufregende Auslandserfahrung geplant war, das wird dann vielleicht auch für Mia selbst überraschend zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte, mit Depression und Suizid in ihrem ganz nahen Verwandtenumfeld. Ja, und so ein ziemlich attraktiver Mann, der polnisch-bulgarische Jude David, der spielt da auch dann eine entscheidende Rolle dabei. Es ist offenbar eine Geschichte, habe ich Ihrer Danksagung im Roman entnommen, die Sie schon länger mit sich rumtragen.
Ja, das ist richtig. Die Geschichte trage ich wirklich schon sehr lange mit mir. Und es war immer, ich habe immer versucht, die Geschichte zu schreiben, neben den verschiedenen Jobs, die Sie gerade auch angesprochen haben oder Berufen, die ich gehabt habe. Ich habe es versucht mit morgens um 5 Uhr aufstehen, bevor ich dann in den Sender gegangen bin und all diese Dinge, die dann aber nicht so funktioniert haben. Und dann kam eben diese Zeit für mich, nachdem ich den Roman wahrscheinlich schon so 10, 15 Jahre mit mir getragen habe, wo ich die Möglichkeit hatte, ihn tatsächlich auch zum Leben zu erwecken und die Worte dafür zu finden. Und damit ist dann der Roman in diesem Frühjahr im März erschienen.
Wie schwer wiegt ein Schatten? Dieser Roman, der spielt ja im Frühjahr, Sommer 2008. Ich stelle mir vor, Sie haben natürlich auch nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023 schon daran gearbeitet. Vielleicht haben Sie da gerade Satzfahnen lektoriert und jetzt haben wir Frühjahr 2025 und der Roman erscheint in diesem Krieg fast täglich. Täglich erreichen uns schreckliche Nachrichten da draus. Hunderttausende vom Hunger bedrohten Menschen in Gaza. Wie lässt Sie diese aktuelle Nachrichtenlage jetzt auf den Roman schauen? Also wie ist es auch jetzt in diesem Kontext über das Buch zu sprechen?
Ich würde sagen, auch hier trifft der Titel des Romanes, ist ein schwerer Schatten, der natürlich diesen Roman in diesen Tagen begleitet. Und wir haben die Nachrichten gerade gehört, Sie haben es in Ihrer Anmoderation gesagt, es ist ein unermessliches Leid, was tagtäglich in dieser Region im Nahen Osten geschieht. Und manchmal kommt es mir vor, als hätte ich diesen Roman in einem anderen Leben geschrieben oder die Zeit auch, die ich in Israel verbracht habe, als wenn es wie ein anderes Leben gewesen wäre. Und zugleich war natürlich der ganze Schrecken und das ganze Leid, der Krieg, auch schon angelegt in der damaligen Situation und er war spürbar. Also es war deutlich spürbar für mich damals, als ich dort gelebt habe, dass dieses Land Israel auf unsicheren Stützen steht und dass das ein anderes Lebensgefühl ist als das, was mich hier in Deutschland begleitet. Und gleichzeitig sehe ich aber auch jetzt in diesen Tagen immer wieder so kleine Blitze des Lichtes, die in dieser Dunkelheit da sind, nämlich Menschen, Ärzte, die nach Gaza gehen, die verwundete Kinder operieren unter den notdürftigsten Bedingungen und gleichzeitig auch die vielen Menschen in Israel, die weiter auf die Straße gehen, jeden Samstag gegen die Regierung und für die Freilassung der Geiseln demonstrieren. Also in diesem ganzen Dunkel gibt es auch kleine Funken des Lichtes und ich glaube, darum geht es mir in meinem Roman. Es geht sozusagen in gesellschaftlicher Hinsicht darum, dass es immer wieder auch Not tut, dieses Licht zu sehen, wie genau aber auch mir eben in ihrer Familiengeschichte, dass es immer wieder darum geht, den guten Wolf zu füttern.
Und Sie waren also auch 2008 in Tel Aviv, das teilen Sie mit Ihrer Protagonistin Mia?
Ja, genau. Ich habe damals in Israel gelebt.
Ich muss sagen, mir ist das auch aufgefallen, als ich jetzt eben natürlich ganz vom Eindruck dieser Nachrichtenlage das Buch jetzt gelesen habe. Also wie das Land eben natürlich auch schon 2008 irgendwie von Krieg umringt ist. Gleich am ersten Tag auf der dritten Seite des Buches liest Mia eben von Raketen, die Hamas auf den Süden Israels gefeuert hat. Sie stößt dann einmal auf Solidaritätsbekundungen mit dem entführten israelischen Soldaten Gilad Shalit, der von der Hamas verschleppt wurde, und eben dieser David, den sie kennenlernen, der als Kameramann dreht eine Doku über den Libanonkrieg, den zweiten Libanonkrieg von 2006. Und ein Satz geht mir durch diesen Kopf, der heißt, das Land, also gemeint ist Israel, war eine Kraftanstrengung von Anfang an gewesen. Was steckt da alles in diesem Satz drin? Für mich ist das eine ganz treffende Beschreibung, was sozusagen dieses Land auch ausmacht und das Leben dort.
Das Israel war schon immer auf umkämpften Terrain. Das Land hat von Anfang an seit der Existenz Israels mit Kriegen gelebt, mit Kriegen in der Umgebung gelebt. Der Krieg prägt das Land, die Gesellschaft. Und dieses Militärische, dieses Kriegerische, dieses Umkämpfte findet man an allen Ecken und Enden des Alltags. Man sieht die Soldaten im Alltag, die mit einem im Bus fahren, man spricht mit seinen Freunden, die ihre Kinder in den Militär schicken, man erfährt auch von dem Elend und dem Leid, das natürlich auch palästinensische Familien prägt. Also es ist allgegenwärtig und man kommt gar nicht umhin, im Grunde genommen auch das mitzuleben, also das ist ein Teil des Lebensgefühls, was einen begleitet. Und das war mir als in den 1970er Jahren in Deutschland geborener Frau so nicht vertraut. Ich kannte diese Kriegsgefahr nicht oder habe sie nie am eigenen Leibe gespürt. Und das war für mich eine sehr existenzielle Erfahrung auch, die ich damals dort gemacht habe.
Mein Eindruck war, beim Lesen Mia geht es ganz genauso. Also sie ist dann auch eben konfrontiert mit dieser israelischen Alltagsrealität. Und wir erfahren dann im Roman zwar, dass ihre Großmutter gerade gestorben ist, die eine wichtige Figur für sie war, bei der sie aufgewachsen ist nach dem Tod ihrer Mutter. Und es beginnt dann also in Mia eine Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Familie, ausgerechnet ja in Israel, also ein Land, das so voll ja eigentlich schon ist von jüdischen Lebensgeschichten, von palästinensischen. Warum beginnt sie denn ausgerechnet da in ihre eigene westdeutsche, ich würde sagen auch bürgerliche Familie zurückzuschauen und da sowas aufzuarbeiten?
Das ist interessant. Das wird mir jetzt erst so klar, wenn ich mit Ihnen darüber rede oder in der Rezeption dieses Romanes. Es war so, als ich damals nach Israel gegangen bin, habe ich sehr viel mit Menschen, Freunden aus Israel über deren Familiengeschichte gesprochen. Und Familiengeschichte ist nach meinem Dafürhalten bei meinen israelischen Freunden viel präsenter gewesen als in Deutschland, die natürlich die deutsche Nachkriegsgeschichte ist schambesetzt oder die Kriegsgeschichte, weil viele Menschen auch schuldig geworden sind in diesem Krieg. In Israel war das sehr präsent. Wir haben sehr viel darüber gesprochen. Und insofern erscheint es mir heute, ohne dass ich das damals so konstruiert hätte und gesagt hätte, also okay, diese Familiengeschichte muss jetzt in Israel spielen. Aber heute erscheint es mir quasi logisch, dass auch Mia in dieser Situation mit ihrer eigenen Familiengeschichte konfrontiert wird und sich auch dort auseinandersetzt. Und auch in ihrer Familiengeschichte geht es ja um viele existenzielle Themen und auch den Mut zu haben, da reinzugehen. Und ich glaube, auch das kann man in Israel lernen, wenn man auf die richtigen Menschen trifft, dass man sich auch mit Mut diesem Schrecken und dem Leid stellt.
Wir lesen im Roman, wie schwer wiegt ein Schatten, ja einerseits diese Aufarbeitung der Familiengeschichte. Wir erfahren auch viel von Davids Familiengeschichte, mit dem Mia dann diese Affäre hat. Seine Vorfahren, jüdisch-bulgarische Vorfahren, es geht vor allem um eine Tante immer wieder, die 1943 einer Deportation nach Auschwitz entgangen ist, weil sie eben wie viele andere bulgarische Juden gerettet wurden durch den Widerstand der Bevölkerung, also von Mitmenschen. Auch eine eine ja berührende Lebensgeschichte, die er Mia erzählt, und dann eben Mias eigene Familiengeschichte, die sie aufarbeitet, auch teils mit Briefen, die alle eine alte Freundin in Israel, also eine alte Schulfreundin ihrer Mutter in Israel aufbewahrt hat. Und der andere Teil, finde ich, der mich jetzt, muss ich sagen, auch interessiert hat, war aber, wir erfahren auch von Mias journalistischem Alltag. Also da geht es dann um Agenturen checken, O-Töne schneiden, schnell noch einen Beitrag im Ü-Wagen produzieren. Und sie erlebt auch eine Entwicklung als Journalistin. Welche Entwicklung erlebt sie als Mensch? Wie verändert Mia diese Zeit in Tel Aviv?
Ich würde sagen, in dem Anfang, als sie nach Israel kommt, ist sie sehr stark in diesem Nachrichtenjournalismus. Und so ein Nachrichtenjournalismus oder ein Alltag als Journalistin in Israel kann einen auch extrem gut tragen. Also so, dass es einem einen Rahmen gibt, ne? Also man erfährt diese Nachrichten aus Gaza beispielsweise und man weiß immerhin, was man damit macht. Man hat ein Werkzeug, ne? Man verarbeitet es, macht eine Reportage daraus oder meldet es in den Nachrichten. Also man hat ein Handwerkszeug. Und im Verlaufe der Geschichte, würde ich sagen, löst sich Mia immer stärker auch von diesem Nachrichtenjournalismus. Sie macht auch viel längere Geschichten, Reportagen, trifft Menschen, die eine andere Biografie haben, die in Israel leben, und öffnet ihren Fokus sozusagen und ist raus aus diesem strikten Nachrichtengeschäft. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht auch kennen, aber wenn man so in diesem Nachrichtenalltag ist, dann erreichen einen manchmal diese Nachrichten gar nicht mehr so, weil man so getaktet ist und eigentlich nur damit beschäftigt ist, das zu verarbeiten. Und das schützt einen auch ein Stück weit, was es auch manchmal braucht, weil viele, gerade in diesen Tagen, viele schreckliche Nachrichten über den Äther geht. Und ich wollte so zeigen, dass auch Mia sich mehr und mehr dem Land öffnet und mehr auch anderen Themen öffnet, die für sie relevant sind, und sie sich denen stellt. Und Sie haben es gerade angesprochen, vielleicht noch ein Wort dazu. Die Geschichte von David, die Geschichte der bulgarischen Juden, das war mir einfach ein großes Anliegen, weil ich diese Geschichte so noch nicht oft gehört habe und mir ein Anliegen ist, zu zeigen, auch gerade in diesen Zeiten, dass es Möglichkeiten des Widerstandes gibt, nämlich die bulgarische Gesellschaft, die sich tatsächlich gegen die Deportation der Juden aus den bulgarischen Gebieten gewandt hat.
Christiane Wirz im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der heißt Wie schwer wiegt ein Schatten? Er ist erschienen im Dumont Verlag, 288 Seiten, 25 Euro. Ein Spionageroman, also dieses ganz klassische Genre, das hätte ich jetzt von einigen US-Autoren erwartet, aber sicher nicht von Rachel Kushner. Die hat sich zwar bisher auch für Verbrecherinnen interessiert, über die Insassin eines Frauengefängnisses geschrieben zum Beispiel, aber Kushner hat nun wirklich keine Genre-Romane geschrieben. Jetzt geht's in ihrem neuen Buch um eine private Geheimagentin mit dem Decknamen Zadie Smith, und Kushner hat sich für diese Figur und für diesen dazugehörigen Roman See der Schöpfung tatsächlich von einem der ganz Großen der französischen Kriminalliteratur inspirieren lassen. Das hat sie Sonja Hartl erzählt, die Autorin auf ihrer Lesereise durch Deutschland getroffen hat.
Eine Hotellounge am Potsdamer Platz in Berlin. Im Hintergrund plätschert ein künstlicher Wasserfall, die Atmosphäre ist betont entspannt. Rachel Kushner sitzt mir gegenüber, ein Star der US-Literaturszene, längst in Deutschland bekannt. Berlin ist die letzte Station ihrer Lesereise zu ihrem aktuellen Roman See der Schöpfung. Darin taucht sie, wie in ihren vorherigen Romanen, wieder tief ein in ein etwas abseitiges Milieu. Eine Kommune im ländlichen Frankreich.
I tend to want to write novels that feel not so different from how life feels. I mean, the novel as a space, as I see it, as an art form, is as close as you can get.
Romane schreiben, die sich anfühlen wie ein Leben an sich. Das ist eine treffende Beschreibung ihres bisherigen Werks. Am Anfang steht meist eine Beobachtung, die sie neugierig macht. So war es auch bei See der Schöpfung.
Seit Anfang der 2000er Jahre ist mir ein seltsames Phänomen aufgefallen. Polizeiagenten infiltrieren Gruppen von linken Aktivisten. Es gab zum Beispiel in England diese Klimaklowns. Menschen schminkten sich als Clowns und demonstrierten vor Kohlekraftwerken. Sie wurden von der Polizei infiltriert, weil sie irgendwie den Eindruck hatte, dass diese Leute eine echte Bedrohung für den Energiesektor darstellten. Damals habe ich mir gedacht, Was für eine Person wird zu so einem klassischen Agent Provocateur?
Im Roman ist das die US-Amerikanerin Sadie Smith. Seit sie bei staatlichen Stellen in Ungnade gefallen ist, arbeitet sie für den privaten Sektor. Ihr Auftrag, eine Ökokommune in Frankreich infiltrieren und sie zu einer gewaltvollen Tat verleiten, damit Sicherheitsbehörden gegen sie vorgehen können. Rachel Kushner hat viele Sommer in Südfrankreich verbracht. Sie kennt das Vézertal in der Dordogne, das Vorlage ihres fiktiven Handlungsortes ist. In einem Sommer hat sie dort alle Romane von Jean-Patrick Manchette gelesen. Die Galionsfigur des Neopolar hat in den 1970er Jahren die französische Kriminalliteratur revolutioniert und Kushner inspiriert.
Er ist sehr, sehr witzig. Aber er hat auch diese ganze soziale, urbane, politische Pariser Landschaft der 1970er Jahre aufgegriffen. All die kollektiven und persönlichen Enttäuschungen in Bezug auf den Mai 1968.
In Manchettes Roman gibt es keinen Trost, keine Versöhnlichkeit. Er hält sich nicht mit Motivationen auf, alles ist Action pur.
Ich habe von Manchette gelernt, dass man eine Protagonistin haben kann, die anderen Leuten Ideen in den Kopf setzt und ihnen Waffen in die Hand gibt.
Auch die alleinige Ich-Erzählerin Sadie ist sehr aktiv. Sie manipuliert und ist rücksichtslos.
Ich war eine 34-jährige Amerikanerin mit einem für Lucien geheimnisvollen Sex-Appeal, der sich nicht auf mein Aussehen reduzieren ließ. Und auch nicht auf meine beachtlichen Brüste. Selbst wenn deren Neuheitswert sich für ihn noch nicht abgenutzt hatte.
Natürlich erweist sich Sadies Kontrolle am Ende als Illusion. Auch ist See der Schöpfung kein hartgesottener, linker, sozialkritischer Kriminalroman. Noch nicht einmal eine Spionagegeschichte. Sie ist der Rahmen, in dem sich Kushner mit linkem Aktivismus seit den 1960er Jahren auseinandersetzt. Manchmal könnte der Roman mehr Manchette-Tempo vertragen. Aber Sadie blickt mit viel bösem Witz und US-amerikanischer Arroganz auf die Kommune und Europa.
LKW-Spuren und ein im Gebüsch hängen gebliebener Slip. Das ist Europa.
Sadie ist, und damit passt sie wiederum gut in Kushners Werk, eine Außenseiterin. Sie sind es, die sie am meisten interessieren. Rachel Kushner versteht sich selbst als Beobachterin. Obwohl sie seit Erscheinen des Romans unzählige Interviews gegeben hat, ist sie immer noch neugierig darauf, was andere zu ihrem Buch sagen.
One of my favorite writers, Marguerite Duras, has this line, a life is no small matter.
Eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen, Marguerite Duras, hat einmal notiert, ein Leben ist keine Kleinigkeit. Und ich liebe diesen Satz, weil er die Erkenntnis enthält, dass das Leben eines Menschen episch sein kann. Ich möchte, dass meine Romane voller Menschen sind, die so stark und originell, amüsant und klug sind, wie die Menschen, die ich im wirklichen Leben getroffen habe.
Strong and original and amusing and clever. As the people I've met in real life.
Und einige dieser amüsanten, klugen Figuren, die kann man treffen in Rachel Kushners aktuellem Roman See der Schöpfung, heißt der. Bettina Ababanel, sie hat diesen Roman aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt. Und das Buch ist erschienen im Rowohlt Verlag. 480 Seiten, kosten 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ich tendiere ja manchmal zu vergessen, dass übersetzte Bücher wirklich nur eine Minderheit auf dem deutschsprachigen Buchmarkt ausmachen. Rund 60.000 neue Bücher erscheinen jedes Jahr und davon waren im Jahr 2023, das sind die aktuellsten Zahlen, gerade mal 14,5% aus anderen Sprachen ins Deutsche übersetzt. Die allermeisten Titel kommen aus dem Englischen zu uns und es gibt einige Sprachen, die sind sogar besonders wenig ins Deutsche übersetzt, das Arabische zum Beispiel. Vielleicht hat es deshalb so lange gedauert, bis das deutschsprachige Publikum jetzt endlich dieses Buch von Jocha Al-Harthi lesen kann. Herrinnen des Mondes heißt das. Und mein Kollege Carsten Huck, der kann sagen, ob sich die Lektüre lohnt. Hallo Carsten.
Ja, hallo.
Diese osmanische Autorin Jocha Al-Harthi, die hat vor 6 Jahren als erste arabische Schriftstellerin überhaupt den International Booker Preis bekommen. Wer ist sie denn überhaupt?
Ich finde das schön, dass Sie jetzt gerade osmanische Autorin gesagt haben, weil das zeigt, wie wenig wir einfach vertraut sind mit diesem Kulturkreis und auch der Literatur von dort. Also es ist eine omanische Autorin. Wir wissen wenig, das ist glaube ich auch der erste Roman, der von dort übersetzt wurde ins Englische. Und Jocha Al-Harthi ist eine 1978 geborene Autorin, die in Edinburgh promoviert hat, die in der omanischen Hauptstadt als Professorin an der Universität wirkt und die dort Romane, Erzählungen, Kinderbücher veröffentlicht hat, die also auch schon lange für Preise nominiert war und für diesen Roman, über den wir jetzt sprechen, den International Man Booker Preis bekommen hat, 2019. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also das zeigt einfach, wie lange es dauert, bis diese Literatur dann hier auf dem Büchermarkt ankommt, obwohl wir wunderbare Übersetzer haben aus dem Arabischen, Larissa Bender, Günther Ort oder in diesem Falle eben Claudia Ott. Also das sind wirklich tolle Übersetzer und das merkt man diesem Buch auch an. Es ist wirklich auch eine Entdeckung für uns.
Was für eine Geschichte wird hier erzählt in Herrinnen des Mondes?
Ja, es ist eine vielschichtige Geschichte. Es ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk, dieser Roman. Es verbindet Familiengeschichte mit Dorfgeschichte, Kultur- und Sittengeschichte dieses Staates Oman. Es verbindet Motive aus der arabischen Dichtung mit Gegenwartsproblemen. Also es geht eigentlich um den Wandel Omans im 20. Jahrhundert von einer Stammes- und Sklavenhaltergesellschaft in einen modernen Staat. Und das merkt man an den Themen, die angesprochen werden. Also die Autorin verbindet Kinder mit Down-Syndrom oder Autismus mit Selbstmord. Das sind Tabus auch gewesen, über die man nicht gesprochen hat. Auch die Krankheit von Kindern eben nicht. Mit Vergewaltigungen von Frauen durch Männer. Also all diese Dinge benennt sie. Und es geht um Videospiele, genauso wie um Liebeslyrik aus dem Mittelalter und Magie und Mythen. Also all das schafft sie in diesen Roman zu packen. Und das ist ein unglaublich reiches bildreiches Angebot, was sie uns da zur Verfügung stellt. Im Mittelpunkt steht ein fiktives Dorf, Al-Awafi, und in diesem Dorf gibt es verschiedene Familien. Und sie verbindet die Geschichten dieser einzelnen Familienmitglieder miteinander über ein ganzes Jahrhundert.
Und kannst du uns ein paar von diesen Familienmitgliedern vorstellen? Von wem wird da so erzählt?
Also es gibt hinten im Buch ein Namensverzeichnis. Ich lese nur als Beispiel vor. Da gibt es Sarifa, die ist Sklavin im Haus der Familie des Händlers Suleiman, Kinderfrau Abdallas, Geliebte des Händlers, Mutter Sanchas und Hauptfigur des Romans. Man muss tatsächlich immer wieder nachblättern und gucken, wer erzählt jetzt gerade. Es wird erzählt aus der auktorialen Perspektive. Es gibt einen Ich-Erzähler, das ist die Ausnahme. Das ist dieser Abdallah, der Sohn des Sklavenhändlers Suleiman. Der sitzt eigentlich meist in einem Flugzeug und denkt über das Leben nach. Und seine Ehe, die nicht so glücklich ist, er ist mit einer Frau verheiratet, die wiederum zwei Schwestern hat, bekommt eine Tochter, die dann seine Frau London nennt. Was natürlich ein Unding ist, ja. Also so einen Namen gibt man einem Kind nicht. Und das ist ein christlicher Name, aber es ist einfach, also da gibt's große Aufregung in dieser traditionsbewussten Gesellschaft. Aber man sieht eben auch, es gibt Möglichkeiten für eben insbesondere Frauen, sich zu emanzipieren. Und sei es durch die Wahl eines Namens. Und also diese London ist dann ihrem Vater sehr verbunden und wünscht sich dann halt einen BMW zum Geburtstag und so. Also kauft sich Schminksachen in Dubai. Und also da sieht man, dass da wirklich eine ganz moderne Gesellschaft auch existiert. Gleichzeitig ist Abdallah aber auch getrieben von einem Trauma. Sein Vater hat ihn als kleinen Jungen kopfüber in einen Brunnen gehängt, um ihn zu bestrafen. Und das verfolgt ihn immer noch. Und er kommt auch als Mann nicht klar mit dieser neuen Form von Ehe, von starken Frauen. Also das ist eine Problematik. Das sind nur ganz wenige der über 60 Figuren, die in diesem Roman ihre Geschichte erzählen.
Okay, da braucht man hinten auch eine Übersicht, um so ein bisschen den Überblick zu behalten. Wie schreibt Al-Harthy das jetzt alles? Wie ist das erzählt?
Das ist das Schöne und Verführerische an diesem Roman. Es gelingt der Autorin, Märchenhaftes und, wie ich jetzt schon angesprochen habe, Modernes mit leichter Hand zu verbinden. Also sie schafft Figuren, die einem einerseits nah sind. Es gibt immer wieder Berührungspunkte, andererseits aber auch gewissermaßen fremd erscheinen. Und es geht über ihre Träume und Sehnsüchte. Und sie schreibt multiperspektivisch. Ich habe gerade gesagt, eigentlich aus der auktorialen Perspektive einen Ich-Erzähler. Und dann erzählen aber diese Figuren jeweils über die anderen Figuren. Das heißt, da ist eine ganz große Vielstimmigkeit in diesem Roman vorhanden. Sehr viele Motive, die sich dann plötzlich wieder auftauchen, nachdem sie zwischendurch mal abgebrochen sind, und dann wird aus einer anderen Perspektive die Geschichte weitererzählt. Und es ist ein Buch, was wirklich nicht langweilig wird, wo man aber auch immer wieder mal zurückblättern muss, und die Figuren kommen einem nah mit all dem, was sie an Geschichten mitbringen, und es ist eine sehr sinnliche, auch sehr poetische Art des Schreibens, gleichzeitig sehr modern.
In Die Herrinnen des Mondes von Jocha Al-Harthy, aus dem Arabischen, ist der Roman übersetzt von Claudia Ott. Die hat auch ein Nachwort geschrieben, und erschienen ist das Buch im Dörlemann Verlag, 334 Seiten, 24 Euro der Preis. Vielen Dank für die Buchkritik an den begeisterten Carsten Huck.
Straßenkritik.
Ich bin Annalena Berger. Ich studiere gerade in Eichstätt den Master in Conflict, Memory and Peace, in Frieden- und Sicherheitsstudien. Und ich lese gerade von Judith Herrmann Nichts als Gespenster. Das ist einer ihrer älteren Bände von Kurzgeschichten. Und es geht sehr viel ums Reisen, sehr viel auch ums Lieben. Ja, ich finde, Judith Herrmann schreibt immer wieder schön, immer wieder ein bisschen traurig, melancholisch. Ist ein schönes Buch, um es immer dabei zu haben, vor allem jetzt, wo das Wetter besser ist. Und von Judith Herrmann, Sommerhaus später, war, glaube ich, das erste Buch, was wir wirklich gerne mochten in meiner Freundesgruppe, was wir dann wirklich mit Freude gelesen haben im Unterricht. Und ich glaube, das ist ein bisschen hängen geblieben. Also Sommerhaus später kann ich natürlich auch empfehlen.
Ja, und das kann ich auch nur empfehlen als ein schönes Buch, das man einfach immer dabei haben kann. Was für ein tolles Kompliment auch an ein Buch, das Annalena Berger hier formuliert hat. Sie liest in Eichstätt gerade Nichts als Gespenster von Judith Herrmann. Eine Taschenbuchausgabe davon gibt's im Fischer Verlag, 320 Seiten, 13 Euro. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das eine ganz besondere Bedeutung hat. Das erste Buch, mit dem ein Autor, eine Autorin in die Öffentlichkeit tritt, das, ja, daran wird oft jahrelang gefeilt. Da wird hin und her überlegt, mit welchen Themen, mit welcher Sprache man sein Debüt geben will. Denn das erste Buch, das kann wirklich karriereentscheidend sein, je nachdem, ob es mit Debütpreisen ausgezeichnet wird oder Aufmerksamkeit von Kritik vom Lesepublikum bekommt. Am Wochenende fand in Kiel und Rendsburg das 23. Europäische Festival des Debütromans statt, organisiert vom Literaturhaus Schleswig-Holstein. Und Literaturvermittler Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin, der war mit dabei. Guten Tag, Herr Dönges.
Hallo.
Wie ist das denn so, die Stimmung, wenn da 13 AutorInnen aus ganz Europa mit ihren Debütromanen zusammenkommen? Gibt es da ein banges Schielen so auf den Erfolg von den anderen, oder spricht man sich da gegenseitig Mut zu? Wie haben Sie das erlebt?
Das war tatsächlich gestern eines der Themen bei der Abschlussrunde. Und da wurde das eben vermerkt, dass es gar keinen Neid, keine Missgunst unter den AutorInnen gebe, sondern große Neugier. Also es geht eher darum, zu schauen, was sind denn die Themen der anderen, wo kommen die literarisch her, wie ist auch die Situation für junge AutorInnen in den jeweiligen Ländern. Das waren ja Leute von Finnland bis Slowenien, die dabei waren. Und das ist schon auch für diese Menschen, die neu sind im Literaturgeschäft, immer interessant zu erfahren. Wie ist das denn bei den anderen?
Sie haben, Thorsten Dönges, unter anderem auf diesem Festival einen Erfahrungsaustausch moderiert zu Debütroman und Literaturbetrieb. Wie sind da denn die unterschiedlichen Erfahrungen? Unterscheidet sich das, je nachdem, ob ich meinen Debütroman in Finnland oder Slowenien, in Dänemark oder Polen veröffentliche?
Es ist schon sehr unterschiedlich. Das kommt auch daher, wie groß die Märkte sind. Also es war eine Autorin aus der Slowakei dabei. Das ist eine kleine Sprache. Da gibt es natürlich gar nicht so viele LeserInnen, die diesen Markt ausmachen. Frankreich ist dann wieder eine ganz andere Sache. Und so war das auch spannend zu sehen, wie sind die Reaktionen, wie groß kann das überhaupt werden? Wie sind auch die Fördermöglichkeiten? Da wird Norwegen immer sehr beneidet, weil die norwegischen Bibliotheken tatsächlich nach einem Qualitätscheck von den wichtigsten Verlagen alle Bücher erstmal ankaufen. Das heißt, die kaufen schon mal 1000 Exemplare des Debüts auch ab. Und dann findet sich so ein Buch in jeder Bibliothek in ganz Norwegen. Und das ist natürlich großartig für eine Autorin, die gerade ihr erstes Buch geschrieben hat.
Und bei den ganzen unterschiedlichen Marktbedingungen, haben Sie auch so ähnliche Themen entdeckt? Also gibt es vielleicht europäische Trends, was so Themen oder was ein Stil angeht auf dem Buchmarkt bei den literarischen Debüts?
Das war bei den Besprechungen der Bücher tatsächlich immer sehr schön, weil wir alle dazu neigen, immer von den Plots her zu fragen und zu denken und zu überlegen, ja, sind das jetzt alles Dystopien oder gibt es da irgendwie eine Hoffnung und ist da auch utopisches Potenzial? Wir haben uns, Francesca Bravi von der Universität in Kiel und ich, die wir diese Gespräche moderiert haben, schon auch sehr stark auf Sprache, auf Stil, auf den Ton der Bücher konzentrieren wollen. Und trotzdem ist es so, dass der Umgang mit Natur, dass auch die Folgen des Klimawandels ein großes Thema sind in sehr vielen, vielen Büchern, die dieses Jahr dabei waren. Es gab auch die soziale Frage, die in vielen Ländern wichtig ist. Also was passiert eigentlich mit jungen Leuten, wenn es keinen Wohnraum mehr gibt in einer Stadt wie Ljubljana, der irgendwie bezahlbar wäre? Was macht das mit den Lebensumständen? Das sind natürlich Themen, die die AutorInnen umtreiben und die dann auch zur Sprache kamen.
Was muss denn ein Debütroman haben, damit er Sie begeistert?
Also es waren sehr, sehr unterschiedliche Bücher und ich fand tatsächlich die Bücher, die mir was ganz Neues zeigen, am aufregendsten. Also das Debüt aus Tschechien, da findet ein Paar irgendwo in einer Steppe am Rand der Stadt, in einer Gegend, in die man eigentlich nicht gerne gehen möchte, ein Wesen, das aber weder Mensch noch Tier noch Maschine ist. Und wie sie dann mit diesem Wesen umgehen, das ist das Buch, das im nächsten Jahr auch in deutscher Übersetzung bei Mayrisch erscheinen wird. Und ja, das ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Das sind dann Bücher, die sprachlich einfach auch ganz, ganz toll durchdacht sind. Und davon gab es beglückend viele bei diesem Festival.
Sie organisieren ja nun, Thorsten Dönges, im Literarischen Kolloquium Berlin auch regelmäßig Werkstätten für AutorInnen. Gibt es irgendeinen Ratschlag jetzt vielleicht auch nach diesem Wochenende, wo Sie sagen, das wäre Ihr Tipp oder Ihr Rat zum ersten Roman, wenn man den gerade schreibt oder gerade veröffentlichen möchte?
Also das war sehr schön. Britta Lange vom Literaturhaus Schleswig-Holstein und Charlotte Bousquet vom Institut Français de Kiel, die das Festival gemeinsam organisieren, die hatten Katrin Röckler eingeladen, die ja selber auch lehrt und schreibt. Und die kam aus Köln zu uns und die sagte dann, die hatte so eine Keynote und sagte in die Runde dieser AutorInnen, stay complicated. Und das war dann so ein Leitmotiv in den weiteren Gesprächen, dieses, wir wollen kompliziert bleiben und wir wollen uns nicht auf Schwarz-Weiß-Malereien einlassen, weder inhaltlich noch sprachlich, sondern wir wollen mit Sprache erforschen, wie die Welt ist. Und das war eigentlich das, was, glaube ich, sehr viele von den AutorInnen mitnehmen aus Rendsburg, dieses auch nicht so eine Marktförmigkeit sich antrainieren zu lassen von irgendwelchen Leuten, die sagen, wenn sich das verkaufen soll, dann musst du so und so schreiben. Nee, stay complicated. Das war eigentlich der Tipp von Katrin Röckler, den wir alle sehr geliebt haben.
Ich muss sagen, ich finde, das klingt total gut. Ich freue mich auf alle Debütromane, die in naher Zukunft erscheinen. Der Literaturvermittler Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin, der war am Wochenende auf dem 23. Europäischen Festival des Debütromans. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einordnung, Herr Dönges.
Ich danke für das Gespräch. Tschüss.
Tschüss, Wiederhören.